Es gibt heute wieder im Salatschatten einen Live-Gast. Über den heute Abend freue ich mich ganz besonders. Erhard Weinholz hatte ich entdeckt auf einer Veranstaltung der Hellen Panke. Und zwar ging es da um das Thema Vereinigte Linke. Wer weiß, was das ist? Hände hoch? Niemand? Das war eine Gruppierung aus der Wendezeit. Ja, ich sage immer die Zeit des Großen andersrum. Aber was es genau war, das werden wir noch eruieren. Erhard, dieser Anlass in der Hellen Panke über die Vereinigte Linke einen Abend zu machen, woher kam die Idee?
Ich wollte erst mal danken, dass ich hier eingeladen bin, und zwar nach Potsdam. Ich wohne ja in Berlin. Ich habe ja zum Land Brandenburg eine besonders enge Beziehung, weil ich geboren bin in Brandenburg an der Havel im Jahre 1949. Und immer, also wenn ich mal dorthin fahre und dann am Horizont St. Katharinen, St. Gotthard und den Dom sehe, dann kommen Heimatgefühle hoch. Und mit Potsdam hat es auch zu tun, dass ich überhaupt das erste Mal von der VL gelesen habe. Das heißt, genauer gesagt, von der Böhner Plattform. Da wurde nämlich im Frühherbst 1989 in der Wochenzeitung Die Kirche von einer Veranstaltung berichtet, wo diverse neue Gruppierungen ihre Programme und Vorstellungen dem Publikum dargelegt haben. Und darunter war eben auch diese Böhner Plattform. Und das waren 5 Punkte, die fand ich alle sehr gut. Der letzte Punkt war die Wiederherstellung der Länderstruktur. Das kam mir natürlich als Heimatfreund sehr entgegen. Die VL war übrigens die erste Organisation, die das gemacht hat. Ja, und diese Veranstaltung in der Hellen Panke, das hing damit zusammen, dass ich schon mal 2013 einen Text verfasst hatte. Unser linkes Ding, ein Rückblick auf die VL. Und bald darauf hat die VL sich ja aufgelöst. 2013 im Oktober war die letzte Mitgliederversammlung. Und dann hatte ich die Idee, an dem Text mal noch weiterzuarbeiten, es zu integrieren und so weiter. Daraus ist dann eine intensive Arbeit nochmal in den letzten 1,5 Jahren geworden an dieser Geschichte der VL. Ich muss aber sagen, es ist keine Geschichte der VL, die dadurch entstanden ist. Die Geschichte der VL ist zum großen Teil eine Terra Incognita, eine Landkarte mit vielen weißen Flecken, weil wir über die Entwicklung vor Ort, also in den einzelnen Gruppierungen ausgesprochen wenig wissen. Das Archivmaterial ist zum größten Teil untergegangen.
Okay, das heißt, da sind noch Schätze zu heben und da ist noch Forschungsarbeit zu leisten,
ja,
wenn das jemand interessiert.
Ja, wenn das jemand interessiert, das ist das Problem dabei. Und hinzu kommt noch, dass ich viele Dinge im Grunde genommen nur vermuten kann, warum zum Beispiel dieses Wahlergebnis so und so war, warum die VL diesen Weg und nicht jeden Weg genommen hat, das lässt sich im Nachhinein gar nicht mehr voll erschließen. Forschungsarbeit, ja, da kommt man noch auf ein spezielles Problem. Mit der Geschichte der VL haben sich bislang eigentlich fast nur VLer beschäftigt. Und ich glaube auch kaum, dass es sich noch groß ändern wird. Also zum Beispiel, es gab ja mal Professor Abendroth, der hat diverse Studenten darauf angesetzt, linke Organisationen der Weimarer Republik zu erforschen, darüber Doktorarbeiten zu schreiben. Ich glaube nicht, dass sich über die VL noch mal jemand, dass sich dafür die VL noch jemand findet, der davon eine Doktorarbeit schreiben wird. Also es ist eine ziemlich schwierige Kiste. Es lässt sich aber trotzdem allerlei sagen über diese Organisation.
Wir reden so selbstverständlich von VL, so wie man im öffentlichen Gespräch über SPD oder CDU redet. Diese beiden Buchstaben VL, Vereinigte Linke, die waren in der sogenannten Wendezeit und die Jahre danach durchaus präsent und die gesamte linke Welt kannte die. Also es waren zwar relativ wenig Leute, aber die waren so aktiv und so verbal und interventionistisch drauf, dass alle da eigentlich wussten, was das ist.
Ja, bin ich mir zwar nicht so ganz sicher. Auf alle Fälle war es so, vielleicht so für die Jahre 1989, 90. Man muss dazu ja sagen, die VL war keine so sehr große Organisation, selbst zu ihren besten Zeiten. Also ich muss dazu vielleicht noch erstmal sagen, aus welcher Sicht ich die Sache darlege. Ich bin im Dezember 1989 zur VL gestoßen mit etwas Verspätung und war dann bis zuletzt eben dabei. Ich hatte noch Ende der 70er Jahre an der Akademie der Wissenschaften zwei der, sagen wir mal, Hauptmacher der VL, später dann in Berlin, nämlich Bernd Gerke und Thomas Klein, kennengelernt. Und Thomas Klein war ja unser einziger, achso, die flogen nacheinander, mussten wir alle gehen. Bernd flog raus wegen illegaler Untergrundtätigkeit. Thomas wurde verhaftet, saß 1,5 Jahre im Knast, wegen Westverbindung angeblicher. Und ich, ja, hatte irgendwie so ein linienfernes Geschichtsbild. Ich passte da auch nicht rein an unser Institut. Ich war dann einer der Mitarbeiter von Thomas Klein an der Volkskammer, zusammen mit Herbert Misslitz. Wir haben uns die Stelle geteilt. Und gleichzeitig waren wir beide auch die einzigen beiden Mitarbeiter im Arbeitssekretariat des DDR-Sprecherrates DVL. Das kam aber erst so im Frühsommer 1990 so in Gang, dieses Arbeitssekretariat, muss man dazu sagen.
Dieses Arbeitssekretariat befand sich nachher im Haus der Demokratie. Dieses Haus der Demokratie und Menschenrechte, wie es ja heute heißt, kennt man aus der Greifswalder Straße. Da sind die eingezogen. Damals war dieses Haus auf der Friedrichstraße in einem Prunkbau, in einem Protzbau. Das ist, glaube ich, ein Hotel drin oder irgendwas. Keine Ahnung.
Da war mal ein Bier, da war mal ein großes Bierrestaurant drin unten. Und aha, oben war das alles mögliche andere, ja. Und ach so, was jetzt drin ist? Jetzt ist der Beamtenbund drin.
Aha. Jedenfalls an einer prädestinierten Stelle, direkt mitten in der Stadt Friedrichstraße, ein großes Haus. Und da waren sämtliche, das hat man in allen Städten mehr oder weniger so gemacht, sämtliche sogenannten Oppositionsgruppen und überhaupt alle Gruppierungen, die sich für oder gegen irgendwas engagiert hatten in der Wendezeit, denen hat man dort Räume zur Verfügung gestellt. Und ja, das Haus war voll, da war Leben, da war von unten bis oben war jeder Raum, zumindest was so Anfang 90 betrifft, jeder Raum mit irgendeiner Organisation belegt und überall waren Plenar und überall rannten Leute rum. Ja. Und das war ein Leben, eine Diskussion, das war ein bewegter Moment in der Geschichte.
Genau, wir waren da sehr froh, dass wir diese Räume bekommen haben. Das war vorher die SED-Kreisleitung Mitte gewesen. Anfangs saßen jetzt noch die alten Pförtner dort unten, die wurden dann aber bald ausgetauscht. Denn alle neuen Organisationen hatten ein Raumproblem. Aber ich will jetzt mal noch vielleicht überhaupt mal auf die Situation, du hast ja angesprochen, schon ein bisschen im Herbst 1989 eingehen, um den Hintergrund mal ein bisschen darzulegen, vor dem diese VL entstanden ist und natürlich auch die anderen Bürgerbewegungen. Die bekannteste war ja das Neue Forum und auch die, zum Beispiel die Sozialdemokratische Partei hat sich ja damals gebildet. Ich hatte, also wie gesagt, Jahrgang 49, ich habe am 6. Oktober Geburtstag, bin also einen Tag älter als die DDR. Und am Vormittag des 6. Oktober dachte ich, ich müsste für heute Abend noch ein bisschen Wein kaufen. Und da gab es da in der Nähe vom S-Bahnhof Schönhauser so einen Eckladen, wo es relativ günstigen gab. Und das war neben der Gethsemane-Kirche. Und da kam ich also vorbei und sah das in der Aktion. Ich muss sagen, ich war zu der Zeit ziemlich isoliert. Zu Bernd Gerke hatte ich ein bisschen Kontakt, zu Thomas nicht mehr. Das war die Fastenaktion von Angela Kunze, die da vieles in Gang gesetzt hat. Da wurde auch Geld gesammelt für die Verhafteten, die in Leipzig da in den Knast gegangen waren und in Untersuchungshaft, die demonstriert hatten. Und da wurde angeboten Informationsandacht abends, immer 18 Uhr. Nur am 6. konnte ich nicht hingehen, da bin ich am 7. hingegangen oder hingefahren erstmal. Die Kirche war knackevoll. Man erfuhr, was in den anderen Orten in der DDR passiert, so an oppositionellen Regungen und Demonstrationen etc. pp. Dann fuhr ich zum Alex, da fand aus Anlass von 40 Jahren DDR ein Volksfest statt. Das war die ganze Totenfeier, sah aber regelrecht gespenstisch, überhaupt eine sonderbare Atmosphäre an diesem Abend, des 7. Oktober. Am Alex formierte sich eine Demo, die wollte eigentlich in Richtung Palast, wo Erich und seine Leute ihr Ding abzogen. Die wurden aber abgedrängt. Ich ging dann erstmal auf den Platz rauf. Und rund um die Weltzeituhr, da hatten sich da so Diskussionsgruppen gebildet. Da standen immer so zwei, drei Leute in der Mitte, die redeten über dies und jenes und ein Dutzend Leute drumherum. Ja, und was waren die Themen? Politbüroherrschaft weg. Eine andere Medienpolitik. Mauer. Versorgungslage muss sich endlich mal bessern. Das waren so Sachen, die da angesprochen werden. Also es brodelte in der DDR schon seit längerem. In Leipzig wurde ja schon eifrig demonstriert zu dieser Zeit, obwohl die richtigen Großdemos waren es am 6. Oktober, weiß ich vielleicht noch nicht, aber es waren doch schon größere Demonstrationen. Auch in Potsdam hat es übrigens am Abend des 7. Oktober die erste Demonstration gegeben. Ich habe einen Bericht darüber gelesen, den habe ich dann mal auch veröffentlicht in einer Zeitschrift. Lustig war, an dem Zusammenhang flüge ich es mal ein, ich habe dann ein paar Nummern von der Märkischen Volksstimme mal bekommen aus diesen Tagen. Da hieß es, ja, das seien eigentlich gar keine richtigen Potsdamer gewesen. Die Polizei hätte anhand der Autokennzeichen festgestellt, dass die aus Magdeburg und sonst wo kamen. Die haben hier die braven Potsdamer verführt. Ja,
das war natürlich total. Die Demo-Touristen, wie man heute sagt.
Die Demo-Touristen der DDR sozusagen. Ja, also die DDR, dieses, oder sagen wir, das herrschende System in der DDR, dieses politbürokratische System befand sich zu dem Zeitpunkt in einer tiefen Krise, in seiner finalen Krise. Man setzt den Beginn dieser finalen Krise immer an mit den Protesten gegen das Sputnik-Verbot im Dezember 1988. Da, also der Sputnik, das war ein sowjetischer Digest, der sehr viel auch über Perestroika-Geschichten berichtete, und Erich Honecker hat das Ding einfach so Kraft seiner Wassersuppe verboten. Und da gab es dann viele, zwar sehr vorsichtig formulierte, aber doch Ablehnung. Übrigens, das ging bis weiter in die SED hinein, dieses Unbehagen, das muss man auch dazu sagen. Ja. Weitere Stationen waren dann zum Beispiel die Wahlfälschungen, die dann aufgedeckt wurden, auch der Kommunalwahl im Mai. Und dann gab es die ganzen Ausreiser und so weiter. Und das war ja auch eine sehr medienträchtige Sache. Das herrschende System strampelte nur noch ohnmächtig herum. Ja, und dann stellte sich natürlich die Frage, wie weiter? Und da bildeten sich dann eine ganze Reihe von neuen Organisationen, die entweder die Sache überhaupt nur diskutieren wollten, wie das neue Forum. Das war ein Forum, ist ein Forum, also ein Diskussionsort sozusagen. Wobei man anfangs noch die Vorstellung hatte, erstmal mit den Herrschenden zu diskutieren. Das hat man dann aber bald fallen lassen, also die sollten dann weg. Und dann andere Organisationen, die eben durchaus mit einem spezifischen Programm auftraten. Und dazu gehörte eben auch die VL, die Initiative für eine Vereinigte Linke. Das war eine Organisation, die sich das Ziel gesetzt hatte, die DDR im Sinne eines freiheitlichen und demokratischen Sozialismus zu revolutionieren. Vereinigte Linke, das hieß aber zugleich auch, dass Linke unterschiedlicher Herkunft, politischer Orientierung, manche trotzkistisch, manche waren eher linkssozialdemokratisch und so weiter und so fort oder rätekommunistisch, dass die alle in einer Organisation zusammenarbeiten können. Also dass es da nicht so eine verpflichtende Parteilinie gibt, sondern die Einheit der Organisation wird durch das gemeinsame Ziel hergestellt. Und daher eben auch die Organisation als Bürgerbewegung, das war ja gedacht auch gleichzeitig als ein Vorbild dafür, wie der Staat funktionieren sollte. Also mit wenig Hierarchie und mit viel Entscheidungsbefugnis immer für die Bürgerinnen und Bürger, mit viel direkter Demokratie und so weiter.
Du hattest gesagt, dass die SED als die Kraft, die ja alle Fäden in der Hand gehalten hat, ja, die Hegemonie verloren hatte, den Überblick verloren hatte, nicht mehr wusste, was sie machen soll und keine Ideen mehr hatte. Leider war es aber auch so, dass durch die Verhältnisse in der DDR, wie sie dann sich so eingespielt hatten, auch sämtliche anderen Leute keine Ideen hatten. Und du sagst, die Leute haben sich da, die Gruppen haben sich da erst gefunden und haben angefangen, überhaupt mal die ersten Papiere zu schreiben und zu überlegen, was man da macht. Das kam ja quasi auch alles von null an und es gab überhaupt keine organisierte, schriftlich kommunizierte Vorbereitung, dass man nach Alternativen guckt, dass man das diskutiert, dass man die eine Strömung und die andere und dann streiten die sich, argumentieren, gab es ja alles vorher überhaupt gar nicht und man fing wirklich an, wie die aufgescheuchten Hühner plötzlich rumzurennen, oh Gott, der Staat bricht zusammen, das war ja irgendwie schon zu spüren und alle wollten plötzlich irgendwie ganz schnell irgendwas aus dem Boden stampfen und das war also alles ziemlich halbgewalkt, was da von den Gruppen so vorgelegt wurde als Papiere.
Da würde ich nicht so unbedingt sagen. Also erstens mal, also ein Problem war, also man sah zwar, dass die Sache ja am Zusammenbrechen war, aber wie lange das dauern würde, es brach ja nicht von alleine zusammen. Die Frage war ja, in welchem Maße der gemeine DDR-Bürger sozusagen jetzt in Gange kommt, auf die Straße kommt und so weiter. Das war außerordentlich schwer abzusehen. Ich hatte noch im September gedacht, es würde vielleicht noch 3-4 Monate dauern oder so, ja. Und es ging dann aber erheblich schneller. Und andererseits, es gab schon einen gewissen Vorlauf. Also die sogenannte Böhner Plattform ist ja im September 1989 zwar so verabschiedet worden auf einem Treffen, das allerdings nicht in Böhlen stattgefunden hat, sondern in der Nähe von Bautzen. Das genaue Datum ist übrigens auch nicht mehr feststellbar von den 5 Beteiligten. Aber es hatte schon vorher etliche Treffen gegeben, wo man die Sache schon mal diskutiert hatte. Und gerade zum Beispiel zu wirtschaftspolitischen Fragen oder so, da waren ja auch, also Bernd zum Beispiel oder auch Thomas, die hatten sich mit solchen Dingen natürlich schon längerfristig beschäftigt. Also es war schon eine Sache, die relativ zusammenhängend war. Es ist ja übrigens gerade der VL immer immer wieder zum Vorwurf gemacht worden, sie sei mit einem richtigen fix und fertigen Programm angetreten, statt es noch lange zu diskutieren erstmal. Also die eigentliche Frage war der Realitätsgehalt dieses Programms, würde ich mal sagen. Also ich hatte, und aus dieser Hoffnung heraus ist, glaube ich, auch die VL erstmal entstanden, aus der Hoffnung, dass mit dem Ende der Politbüroherrschaft ein anderer Sozialismus möglich wird. Also sozusagen so eine, so wie früher im Urchristentum, dass die Wiederkehr Christi nicht mehr weit ist und dann und so weiter. Und dann verzögert sich es aber um Jahrtausende. Und sowas, also hier war die Hoffnung, dass jetzt endlich mal was anderes realisiert werden kann. Es hat sich allerdings schon, also Anfang Dezember gezeigt, dass diese Hoffnung höchstwahrscheinlich vergebens war. Ich weiß noch, ich war am 10. Dezember zur ersten Vorversammlung. Ich erhielt von Thomas Klein ein Telegramm. Achso, es gab Ende November ein Arbeitstreffen der VL. Der Prozess, der Gründungsprozess, zog sich ja über eine Reihe von Etappen hin. Da gab es ein Treffen am 2. Oktober und dann eben dieses Treffen am 25. und 26. November. Ich hatte mich dazu angemeldet, Thomas. Ich hatte Thomas bei einer Veranstaltung getroffen und er hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Aus irgendwelchen Gründen hat es nicht geklappt mit der Einladung. Und ich hatte dann im ND gelesen, die Gründung sei misslungen. Und tatsächlich war es da ziemlich chaotisch zugegangen, muss man sagen. Sowohl innerhalb der Leute, die die VL bilden wollten, als auch durch die Einmischung von Westlern.
Darüber wurde im ND berichtet schon,
ja,
ne?
Im ND, ja, zu der Zeit schon im ND, ja.
Na ja gut, okay, Dezember, ja, ja klar.
Ja, am 10. Ja. Dezember dann also diese Vollversammlung. Und da war kam auch Rudolf Barrow vorbei bei uns, der gerade damals lief auch der Sonderparteitag der SED. PDS haben sich ja dann umbenannt auf diesem Parteitag. Und Barrow sagte auch, also an irgendeiner Form von Einheit führt kein Weg vorbei. Ja. Das ist natürlich auch ein Ausfall dieser sozialistischen Hoffnung. Wir haben aber trotzdem an diesem Programm festgehalten. Erstmal, ich denke, das war auch richtig.
Ja, natürlich. Das war, man kann doch nicht einfach nur.
Nee, man kann es nicht einfach über Bord werfen.
Weil ja, etwas jetzt wahrscheinlich objektiv nicht geht. Ja. Einfach was anderes wollen. Also.
Nee, das geht nicht. Ich meine, es ist zwar in der Politik nötig, in bestimmten Maße immer wieder Kompromisse einzugehen. Aber ich sag mal, es gibt erstmal bestimmte Grundfragen, wo man keine Kompromisse machen kann. Und dann sollte man auch nicht schon mit dem Kompromiss in die Verhandlung gehen, sondern erstmal das, was man, das man will, das muss man erstmal klar und deutlich darlegen.
Das hätte übrigens auch die SED-PDS machen können und da wäre vielleicht einiges im sogenannten Einigungsprozess dann vielleicht ein bisschen anders verlaufen, wenn die dort klare Positionen bezogen hätten und nicht andauernd quasi als der fleischgewordene Kompromiss dort rumgelaufen wären.
Ja,
das war manchmal ziemlich traurig, was sie da veranstaltet haben.
Ja, das war ja dieses Modrow-Papier in Deutschland, eigentlich Vaterland. Ja. Man muss im Übrigen noch sagen, dass im Frühherbst 1989 eigentlich keine der neuen Organisationen eine Übernahme des bundesrepublikanischen Gesellschaftsmodells wollte. Also jedenfalls verbal. Selbst die Sozialdemokraten wollten nur so einen demokratischen Sozialismus irgendwie. Und sogar die CDU, diese Blockflöten, die nachher Kohl in den Arsch gekrochen sind, die wollten erstmal auch noch ein bisschen so von Sozialismus rumgeschwurbelt und so weiter und so fort. Die meisten anderen Organisationen haben das allerdings relativ schnell abgelegt. Es gab noch Sozialisten im Neuen Forum, hier speziell in Berlin. Da gab es eine relativ starke Gruppe in dieser Richtung. Während im Süden das Neue Forum eigentlich zum Teil ausgesprochen reaktionär war, muss man auch sagen. Und es gab auch innerhalb des unabhängigen Frauenverbandes, der uns politisch überhaupt nahestand, auch eine Reihe von sozialistisch orientierten Kräften. Aber die VL war als Organisation die einzige, die ein sozialistisches Programm hatte von diesen Bürgerbewegungen. Ja.
Es ist der Name Thomas Klein gefallen, schon ein paar Mal. Thomas Klein war unter anderem der einzige Abgeordnete in der Volkskammer von März 90 bis zum 3. Oktober 90 mit 0,15% der Stimmen und Überhangmandat ist er da noch mit reingerutscht.
Ja. Es war eine ganz knappe Sache. Es war ja ein reines Verhältnis, Wahlrecht. Es gab keine 5%-Hürde oder dergleichen. Es waren 400 Abgeordnete zu wählen, das heißt, man brauchte für einen Abgeordnetensitz 0,25%. Die VL hatte 0,18%, das waren 20.000 Fehlerstimmen. Und nachdem alle Mandate entsprechend der jeweiligen Stärke vergeben waren, war noch ein Mandat übrig geblieben. Und das ging dann an die nächstschwächere Organisation oder an die nächstkleinere. Das waren dann eben die VL gewesen. Kurz hinter uns kam die alternative Jugendliste, mit der wir auch viel zusammengearbeitet haben damals. Die ging eben leer aus. Es war allerdings so, wir hatten uns ja im Januar entschieden, an dieser Volkskammerwahl teilzunehmen. Das hatte den Vorteil, dass wir programmatisch mal zur Stuhle kommen mussten. Mal erklären mussten, was wir unter einem freiheitlichen und demokratischen Sozialismus in der DDR eigentlich verstehen. Und in diesem Programm wurde im Übrigen auch deutlich, dass es nicht nur um Rechtsstaatlichkeit, um Freiheit, um Demokratie ging, sondern dass die VL auch auf vielen anderen Gebieten Veränderungen angestrebt hat. Es ging also um Ökologie, es ging um Geschlechtergleichheit. Es ging zum Beispiel um die Frage, wie die Weltwirtschaftsordnung neu gestaltet werden kann und so weiter. Das waren alles Dinge, die auch in diesem Programm eben mit angesprochen wurden. Es war aber gar nicht mal selbstverständlich, für mich jedenfalls, dass wir an dieser Volkskammerwahl überhaupt teilnahmen. Ich habe als einer ganz wenigen in Berlin dagegen gestimmt. Und zwar deshalb, die VL war ja, wie gesagt, war eine relativ kleine Organisation. Es waren, also in ihren besten Zeiten hatte so ungefähr 30, vielleicht 35 Basisgruppen. Ja, vielleicht waren es 2000 Mitglieder oder so ungefähr, wobei überhaupt schwer zu ermitteln war, wer war Mitglied, wer war nicht Mitglied.
Es wurde mal gesagt, dass es etwa 3500 Leute gab, die sich in Listen irgendwo eingetragen haben.
Das war aber alles, also das waren zum Teil Leute, die sind mal zwei, dreimal aufgetaucht und dann nie wieder. Das war eben das Problem dabei. Und dann saß die VL ja praktisch an allen Rundtischen und an allen Arbeitsgruppen der Rundtische. Und ich habe mich gefragt, haben wir nicht eigentlich was anderes zu tun? Es war ja so, dass die VL eigentlich auf diese in ihren ganzen Erklärungen, angefangen vom Oktober 1989 bis hin zum Dezember zum Volkskongressaufruf, orientiert hat, auf die Selbsttätigkeit der Bürger, dass die, sagen wir mal, Organe bilden, die in den jeweiligen Regionen, Gemeinden und so weiter entweder kontrollierend oder auch tatsächlich machtausübend tätig werden, dass in den Betrieben andere Verhältnisse geschaffen werden von der Arbeiterschaft selber. Und das war das, worauf wir orientiert haben. Und es ist zwar nie so richtig deutlich gesagt worden, welche Rolle die VL in diesem Prozess spielen sollte. Sollte sie anleitend sein, sollte sie unterstützend sein oder was weiß ich. Aber eine Rolle sollte sie dabei spielen. Und ich denke, es wäre wichtig gewesen, wenn wir uns darauf stärker kapriziert hätten. Das Problem war allerdings, dass uns dazu, dass erstmal das objektiv schwierig war, weil die Idee der Selbstorganisation in der Bevölkerung keine große Resonanz gefunden hat. Denen war es lieber, wenn jemand für sie als Sprecher auftrat, als dass sie sich selber organisieren und für ihre Sachen tätig wären. Das hatte der relativ größte Erfolg, den wir in dieser Hinsicht noch gehabt haben, das war Anfang 1990 gab es hier eine Konferenz von Betriebsräteinitiativen und dergleichen, die von der Betriebsgruppe der VL Berlin organisiert war. Da waren Vertreter aus ungefähr 70 Betrieben. Das war noch eine relativ große Sache. Ansonsten konnten wir da tatsächlich wenig bekochen. Das hing auch zum Teil damit zusammen, dass die VL als sozialistische Organisation von vielen auch abgelehnt wurde. Das hieß, also pass mal auf, Alter, Weltrevolution machen wir später mal, jetzt ist erstmal was anderes dran und so weiter, wurde man dann so ein bisschen verarscht. Und zugleich fehlten uns auch, die Machertypen, die Leute, die andere begeistern und mitreißen konnten, die organisieren konnten und so weiter. Wenn ich uns so angeschaut habe, da waren junge, schüchterne Mädchen und irgendwelche Freaks und Außenseiter und höchst intellektuelle Figuren mit langen Bärten und was weiß ich nicht alles. Also es waren nicht so diejenigen, die so richtig für die Arbeit mitten im Volke. Es gab natürlich ein paar in dieser Richtung. Das war etwas, was, ich meine, das kann man lernen alles, solche organisatorischen Arbeiten. Aber das haben wir, also so im ersten Moment war es ausgesprochen schwierig. Also insofern war es eigentlich für uns einfacher, an Wahlen teilzunehmen und an den runden Tischen zu sitzen. An den runden Tischen zu sitzen hatte außerdem noch den Vorteil, man hatte irgendwie das Gefühl, dass man was bewirken konnte, was die VL ansonsten wenig hatte.
Die Wahlen hatten ja noch eine andere Bewandtnis, denn es war ja gesagt damals, dass man pro Wählerstimme 5 Mark bekommt. Ganz egal, wie viel Prozente man bekommt, ob man da reinkommt oder nicht. Man kriegt die einfach. Und es gab dann noch irgendwie so eine andere Wahlkampfkostenunterstützung, die war ziemlich pauschal ausgeschrieben. Und in unserem Landesverband in Brandenburg, wie er später dann hieß, vorher Potsdam, da hatten wir Tatsache 100.000 Mark. Mhm. Und da konnte man schon ein bisschen was mitmachen. Ja. Und ohne Geld kann man kein Büro, kein nix. Man ist dann noch ziemlich erschossen. Mhm. Da kann man Organisatoren haben noch ein Löcher, wenn man gar keine materielle Basis hat und die alten Eigentumsformen, die neuen, und da hängt man irgendwo dazwischen. Also das war schon eine große Spritze. Und das hat die VL durchaus am Leben erhalten, das Geld, bis es dann alle war irgendwann. Ja.
Da muss man dann sagen, die VL hat erstmal, also alle neuen Organisationen haben eine Anschubfinanzierung vom Staat bekommen, und zwar 500.000 Mark. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob die VL tatsächlich eine Wahlkampfkostenrückerstattung bekommen hat. Ich habe mich nämlich an den Volkskammern erwiesen, dass praktisch den Verwaltungsdirektor, also auch so eine Blockflöte, Niggemeier hieß der, der war zu DDR-Zeiten Mitglied des Präsidiums des Parteivorstandes und Sekretär für Agitation. Und das war nachher der, weil wir es nicht rechtzeitig geschafft hatten, Thomas Büro leer zu räumen, ließ er das alles in Müll werfen. Ach Gott. Naja, gut, okay. Also ich habe mich an den Niggemeier gewandt und da sagte der, nee, das gilt erst für Organisationen ab 0,25%, also nicht für uns. Also ob es stimmte, weiß ich auch nicht. Ich muss auch sagen, das ist mir erst überhaupt auf den letzten Drücker eingefallen. Man war mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, ja. Die Aufgabe des Arbeitssekretariats war es ja eigentlich gewesen, also es war ja nicht so in dem Sinne ein Sekretariat des ZK oder was weiß ich, so wie der DDR-Sprecherrat ja auch kein Zentralkomitee war, sondern das war ein koordinierendes Gremium in der Hauptsache, hatten wir also die Aufgabe, natürlich erstmal da zu protokollieren und so weiter und so fort, die Sachen an die Basisgruppen zu versenden. Und dann ging es auch darum, dass die Basisgruppen miteinander vernetzt wurden. Und das haben wir allerdings nicht geschafft, das muss ich sagen. Das habe ich auch geschrieben. Ich wusste nicht mal genau, wer was wann wo macht. Das hing allerdings auch damit zusammen, dass mein Kollege Herbert Mislitz mit höchst geheimen Aufgaben sich stets beschäftigte und in der DDR herumreiste und eigentlich fast nur noch ins Haus kam, um seine Benzinkosten abzurechnen. Und ich also da praktisch allein saß. Ich habe den ganzen Tag über telefoniert, ich weiß gar nicht mehr was, zum allergrößten Teil. Und an die eigentlichen Aufgaben des Arbeitssekretariats sind wir gar nicht richtig rangekommen. Das war eigentlich schade, weil dadurch die einzelnen Gruppen, die inhaltlich gearbeitet haben, so ein bisschen im eigenen Saft geschmort haben, auch wenn sie nicht selber verstanden haben, Kontakte herzustellen. Ja, also.
Wenn junge Leute irgendwo hören, in der Schule oder in Fernsehdokus von den Oppositionsbewegungen in der End-DDR und dann die Geschichten hören, wie da gearbeitet werden musste, gab ja auch kein Internet und sowas, und es hatten ganz wenig Leute Telefon, also Kommunikation war schon recht schwierig und ja. Und was für verrückte Leute da überall rumsprangen, ja nicht nur an der VL, dann wirft das, glaube ich, auf diese, ja, immer so ein bisschen als heroisch dargestellte Oppositionsbewegung vielleicht auch ein bisschen erhellen, wenn man die tatsächlichen Möglichkeiten, Arbeitsweisen und das Chaos, was da geherrscht hat, mal beleuchtet.
Ja, das war tatsächlich, also wir hatten ja keinerlei Erfahrung mit Organisation. Wir mussten überhaupt erstmal lernen, wie ein Büroalltag zu organisieren ist beispielsweise. Ja, das war außerordentlich schwierig. Kann mich noch erinnern, damals, das war noch so, dass alle neuen Organisationen auch ein Funktelefon zur Verfügung gestellt bekommen hatten von der Bundesregierung. Das war für uns eine ganz große Hilfe gewesen. Ansonsten, als Volkskammermitarbeiter saß ich an dem ehemaligen ZK-Gebäude und von dort konnte man auch in den Westen telefonieren, da konnte man sich Leitung freischalten lassen. Das war für uns eine große Hilfe. Dadurch, also das formell saß das Arbeitssekretariat zwar mal aus der Demokratie, aber diesen ganzen Kram, das habe ich dann auf Kosten der Volkskammer erledigt. Wir konnten da kostenlos telefonieren, bis wir schwarz wurden. Aber das war, also wie gesagt, gerade dieses Organisatorische, das ist uns außerordentlich schwer gefallen. Man muss aber sagen, es gab natürlich sehr viele ernsthaft interessierte Leute, die bis zum Umfallen gearbeitet haben. Ja. Daneben gab es natürlich auch einzelne, ein paar Spinner und durchgeknallte Typen, Hochstapler und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, relativ wenige eigentlich, wenn man mal bedenkt, wie wenig bestimmte Dinge damals auch kontrolliert werden konnten. Ja. Also es war zum Beispiel so, es gab einen Medienkontrollausschuss. Ich war gleichzeitig noch in einer Mediengruppe, der VL Berlin, eine zentrale Mediengruppe gab es ja nicht. Und wir mussten dann Vertreter hin delegieren. Da haben wir einen Leipziger Professor gebeten, Professor Kleinwächter hieß der, glaube ich, sich der Sache anzunehmen. Und dann kam auf einmal ein Anruf von dem Medienkontrollausschuss, sie brauchen jetzt, und zwar umgehend, eine Bestätigung von der VL, dass der Kleinwächter hier nominiert ist. Ja, da habe ich gedacht, Mensch, die nächste DDR-Sprecherratssitzung ist erst übernächstes Wochenende, was mache ich denn da? Da habe ich ein Schreiben aufgesetzt, Professor Kleinwächter ist so und so gezeichnet, Dr. Erhard Weinholz, Leiter der Mediengruppe der VL Berlin, VL-Stempel rauf und abgegeben. Das wurde also akzeptiert, ja. Gut, das sind aber mehr so die, sag ich mal, die Döntjes am Rande. Also wie gesagt, das hat sich dann relativ bald gezeigt, also dass dieser Traum eines anderen Sozialismus nicht zu realisieren war. Und dann hätte eigentlich eine Umorientierung der VL stattfinden müssen auf die neuen Verhältnisse, die uns dann ins Haus standen. Und diese Umorientierung, die ist eigentlich nur sehr unzureichend gelungen, muss ich sagen. Das war sozusagen das zweite Scheitern sozusagen der VL. Und zugleich hat es auch nie geschafft, in größerem Maße alle die Kräfte zu bündeln, die einen anderen Sozialismus wollten, als den wir vorher in der DDR hatten. Sie hat eigentlich nur einen relativ kleinen Teil davon erreicht. Ein beträchtlicher Teil ist entweder im neuen Forum zum Beispiel geblieben, das ja, wo man bedeutende Arbeitsmöglichkeiten hatte, jedenfalls hier in Berlin, oder eben innerhalb der SED-PDS, fand es sinnvoller, die Partei umzukrempeln, hatten ja auch mit Gysi jemanden, der als ausgesprochener Reformer galt an der Spitze, konnten in vertrauten Milieus arbeiten und so weiter. Die VL hatte auch ausgesprochen wenig erreicht. Und trotzdem hatte sie eine positive Bedeutung, denke ich. Das habe ich hier auch in meinem Vortrag mal zitiert, das hatte ich gelesen, eine Hallenser PDSlerin, die hatte, habe ich mal so einen Text von ihr gelesen, sagte, sie hat es im Herbst 89 in der SED einfach nicht mehr ausgehalten und ist zur VL gegangen. Und da hat sie eben eine Menge gelernt, wie Linke miteinander umgehen können, nämlich auf eine ganz neue Weise. Hat zwar nicht immer geklappt, aber im Großen und Ganzen solidarisch, nicht denunziatorisch, nicht hier großer Vorsitzender, der XY, der weicht von der Linie ab und so weiter und so fort, weil es auch gar keinen großen Vorsitzenden gab, ja. Was manchmal auch ein Nachteil war, aber im Großen und Ganzen war es gut und richtig. Also ich denke, das war ein wichtiges Element, was die VL in die linke Bewegung hat einbringen können. Das war allerdings eine Sache, die ohnehin auf der Tagesordnung stand, muss man sagen. Denn die diktatorischen Strukturen, die innerhalb der sozialistischen Bewegung hier im Osten geherrscht hatten, die waren im Grunde genommen obsolet. Die wurden auch von einem beträchtlichen Teil der Mitglieder zu dieser Zeit auch schon abgelehnt. Die SED-Führung hatte ja noch im Sommer 1989 versucht, eine Parteisäuberung durchzuführen. Damit ist er eben auch gescheitert, ja, am Widerstand der Mitglieder.
Ich hatte das ja doch so empfunden, dass die PDS ihre Hegemonie verloren hatte und die VL hatte ich als so einen Stern empfunden, der alle Reste jetzt sammelt, um irgendwie noch was, ja, um die Leute, die eben mit dem Wort links irgendwas verbinden, was eben nicht Kapitalismus ist, was eben auch diese Frage auf den Tisch legt, Eigentumsverhältnisse, was die anderen ja gar nicht gemacht haben. Da ging es ja immer nur um die äußere Form, um ja, Demokratie und dies und das und bla bla bla, aber nicht um die ökonomische Grundlage der ganzen Geschichte. Und dass die irgendwo noch eine Basis braucht und die PDS schien mir auch nicht der Ort zu sein. Also eigentlich schien die mir gar nicht mehr so richtig links zu dem Zeitpunkt. Und da war die VL natürlich ein kleiner, aber so ein Stern, wo man hätte so eine Sammlungsbewegung machen können, ja, hätte das bessere Voraussetzungen gehabt. Und
ja, es war so sagen, die VL war natürlich eine Sammlungsbewegung tatsächlich. Es waren wirklich sehr unterschiedliche Kräfte. Es waren christliche Sozialisten mit dabei und es waren, wie gesagt, mehr trotzkistische. Es waren auch richtige Marxisten-Leninisten mit dabei und es waren auch viele Sozialisten, die sich einfach nur als Sozialisten verstanden haben, aber eben als alternative Sozialisten. Aber sie hat es nicht geschafft, einen größeren Kreis von Leuten, denn ich denke, es gab bestimmt mehr als 3.500, wenn es wirklich mal 3.500 gewesen war, mehr als 3.500 Menschen in der DDR, die in dieser Richtung gedacht haben. Ja. Das, wie gesagt.
Naja, aber ich kann mich erinnern an die veranstalteten Kongresse, der eine ganz große in Dresden an der TU, ja, Riesenkomplex an Hochschulgebäuden mit allen Seminarräumen belegt waren. Überall gab es Veranstaltungen, große Hörsaalveranstaltungen, da passen ja 750 Leute rein in den großen Physikhörsaal und die waren ja alle von aus der ganzen DDR angereist, die es da noch noch gab. Ich glaube, das war 90 irgendwann.
Das war im Juni 1990, genau. Das war das zweite Arbeitstreffen der VL. Das wurde nochmal von vielen...
Arbeitstreffen, stimmt, so hießen die.
Das wurde von vielen nochmal als Ermutigung verstanden. Aber eigentlich hätte dieses Arbeitstreffen jetzt eine Ausrichtung aufgeben müssen, wie verfahren wir, es war ja abzusehen, dass die Einheit kommt, wie verfahren wir unter kapitalistischen Verhältnissen jetzt weiter. Was sind da unsere Arbeitsfelder, unsere Ziele? Das Ziel war eigentlich klar, ein Ziel braucht man nicht zu ändern, aber was sind jetzt unsere Arbeitsfelder? Wie können wir uns da organisieren, um da aktiv zu werden, um Einfluss zu erringen? Und das ist eben in einem unzureichenden Maße geschehen. Die VL hat sich vielmehr im Sommer 1990 viel mehr mit Wahlfragen beschäftigt. Das stand ja denn die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl an am 2. Dezember 1990. Und dann war so die Frage, ja, wie entscheidet sich denn die VL als eigenständige Organisation nochmal anzutreten, war völlig aussichtslos. Ebenso im Verein mit irgendwelchen anderen kleinen Organisationen. Das hat es ja in Berlin gegeben zur letzten Stadtverordnetenversammlung. Das war also dann im Mai 1990 die Wahl. Da gab es die alternative linke Liste. Da war der Unabhängige Frauenverband, der DFD im Übrigen auch, die VL, die alternative Jugendliste und die Nelken kamen zusammen auf 0,8%. Damit war also kein Blumenstrauß zu gewinnen. Ja, die einen plädierten dafür, dass wir uns mit den Bürgerbewegungen zusammenschließen, mit dem Bündnis 90. Andere plädierten dafür, dass wir auf die linke Liste der PDS uns draufsetzen. Es gab keine Einigung. Für beide Optionen gab es ungefähr 40%, ungefähr 20%. Es gab dann am 1. September 1990 eine Konferenz, die Wahlbeschlusskonferenz. 20% waren überhaupt gegen Wahlbeteiligung. Und das wäre höchstwahrscheinlich auch das Sinnvollste gewesen. Dann hätten wir uns natürlich auf unsere praktische Arbeit endlich mal konzentrieren müssen. Das haben wir nicht gemacht. Ich denke, dass diese Orientierung auf die Wahlen im Grunde genommen eine Fehlorientierung gewesen ist im Nachhinein. Ja.
Also ich habe die Märzwahl schon als einen Punkt empfunden, wo man nochmal ein bisschen...
Die Märzwahl war noch was, wo man nochmal Flagge zeigen konnte.
Ja, war ein Event auch. Ja. Also man war präsent, man war mitten in dem Leben, was ziemlich turbulent war. Wir hatten hier in Potsdam auf der Brandenburger Straße so einen Wahlkampfstand und da standen die anderen auch alle mit darum. In dem ehemaligen Stasi-Haus waren die dann alle untergebracht.
Ja.
Die ganzen Bürgerbewegungen, von denen ist übrigens noch ein Rest verblieben, also ganz als einsamer Stern, glaube ich, von der ganzen Ex-DDR, die Partei Die Andere. Mhm. Das ist aus, ich glaube, ehemals Argus und Teile von den Grünen sind da wohl mit untergekommen. Ich glaube, von uns sind auch ein paar reingegangen.
Mhm. Ja.
Und die ist wirklich anders. Mhm. Und die stellen sich auch so auf, dass sie eben wissen, was sie da machen im Parlament, dass sie sich da nichts von erhoffen, dass sie da jetzt die Welt mitregieren können, sondern präsent sein, für Transparenz sorgen und Informationen, die sie aus dem Kreis haben, öffentlich machen. Also das ist vielleicht, ist jetzt nicht direkt VL, aber aus dem Umfeld dieser Zeit ein so ein Rest geblieben.
Ah, das ist gut. Das ist aber auch eine große Ausnahme, muss man sagen. Die VL selber, also wir hatten ja nochmal, Thomas Kleinhardt, der das auch nochmal in der Volkskammer gesagt, dass also er erwartet, also bei dem jetzigen Kurs der DDR-Regierung und der Bundesregierung, dass das Volk sozusagen nochmal auf die Straße geht. Aber das Volk ging erstmal nicht auf die Straße und hat auch in der Wahlkabine die neuen Herren nicht abgestraft. Ganz im Gegenteil, bei den Dezemberwahlen, also den Bundestagswahlen, hat die PDS vielmehr, also die linke Liste PDS, enorm verloren und auch die SPD, die CDU hat zwar ein bisschen verloren, aber bei weitem nicht in dem Maße. Also diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt und es fiel der VL eben auch schwer, ihre neuen Aufgaben zu definieren. Und die Folge war, dass dann im Sommer 1990 schon losging, dass die VL im Grunde genommen auseinanderfiel. Die Gruppen kamen nur noch seltener zusammen oder überhaupt gar nicht mehr und lösten sich dann völlig auf. Ich weiß noch, wir haben in der VL Prenzlauer Berg, also unserer Stadtbezirks-VL, wir saßen da und konnten einfach, was machen wir denn jetzt? Dabei hatten wir eigentlich große Themen direkt vor der Nase, nämlich Stadtsanierung, Mieten und so weiter und so fort. Aber davon waren wir wiederum überfordert. Da hätten wir mit anderen ebenfalls im Zerfall befindlichen Stadtbezirksgruppen zusammenarbeiten müssen. Wir hätten neue Arbeitsgruppen gründen müssen. Die Arbeitsgruppen, also die VL war ja in Arbeitsgruppen organisiert. Wie gesagt, ich war in der Mediengruppe zum Beispiel. Es gab aber viele inhaltliche oder mehrere inhaltlich arbeitende Gruppen. die waren eigentlich noch alle orientiert von ihrem Zuschnitt auf eine andere DDR sozusagen. Und jetzt ging es aber darum, was machen wir unter der Herrschaft des Kapitals? Dafür hätten also neue Zusammenschlüsse nötig gewesen. Das haben wir nicht gepackt.
Wie viele Leute waren das hier in Berlin insgesamt in der Stadt?
Ja, also ich würde mal sagen, das Maximum waren vielleicht 200 Leute.
Immerhin.
Ja, aber Gott, im Verhältnis zu Berlin. Das war im Januar 1990, da hatten wir im Kreiskulturhaus Peter Edel hier in Weißensee eine Versammlung, eine Mitgliederversammlung, da waren es vielleicht 200 Leute. Und da ging es im Übrigen auch um die Frage, wir hatten ja anfangs die Möglichkeit, ins Bündnis 90 mit aufgenommen zu werden. Es hieß dann aber, dass auch die Sozialdemokraten ins Bündnis 90 gehen würden. Und mit denen wollten wir nicht in einer Organisation sein. So sind wir also aus dem Bündnis 90, die Sache sozusagen gecancelt, wollten draußen bleiben. Es hat sich allerdings dann recht bald herausgestellt, dass die SDP, wie sie ja hieß, gar kein Interesse hatte am Bündnis 90, sondern die vielmehr möglichst draußen halten wollte. Gut, okay, aber ich weiß nicht, ob wir innerhalb des Bündnisses 90 ansonsten noch viel hätten bekochen können, ja.
Ja, aber ich kann mich erinnern, dass diese Überlegungen, wie man sich jetzt in den politischen Prozess einbringt, ob man da irgendwo noch mitspielt bei einer anderen Partei, dass der auch parallel im neuen Forum genauso abgelaufen ist, was ja auch gestartet ist. Und da sind wirklich dann ganz viele Leute reingegangen und haben gesagt, ja, das ist ja vielleicht die Form, in der man miteinander kommunizieren kann, wo man Kommunikation, Entscheidungsprozesse überhaupt organisieren kann und quasi eine Gegenwelt schafft. Und dann gab es aber dann sofort, als die ersten Wahlen anrückten, dann die Forderung, das muss eine Partei werden und da muss man hier ganz klar dagegen, nein, sagt eine andere, da sollen alle mitreden und um Gottes Willen aber doch nicht die SED. Die müssen alle raus. Und
also es gab ja damals die Vorstellung durchaus, dass die Bürgerbewegung die politische Organisationsform der Zukunft sei. Der Haupttheoretiker dessen, das war Jerzy Langer, das waren, glaube ich, ja, ein bisschen mehr den Sozialdemokraten sogar nahestehender tschechisch-deutscher Politikwissenschaftler, der nach dem Einmarsch in die CSSR, also von Prag in die Bundesrepublik emigriert war. Und der hatte 1988 ein Buch veröffentlicht, Grenzen der Herrschaft, das Ende der Machthierarchien. Und der hat also mal versucht, also, was Bürgerbewegungen sein können, auf den Punkt zu bringen. So innerhalb der 80er Jahre, der war da sozusagen der Vordenker. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Die Bundesrepublik wollte an ihrem politischen System nichts ändern. Die Bürgerbewegungen fielen also unter den Tisch. Und die Existierenden mussten sich entscheiden, ob sie entweder als Partei sich konstituieren oder, was die VL gemacht hat, als Verein. Das hat sie dann auch gemacht. Es war dann schon eine etwas geschrumpfte VL 1991 in Halle, hat man ein entsprechendes neues Statut angenommen. Das war dann aber schon innerhalb eines Niedergangsprozesses. 1992 oder 93, das ist gar nicht mehr genau festzustellen, tagte zum letzten Mal der DDR-Sprecherrat, das hieß dann Ländersprecherinnenrat. Ich selbst war Ende 1990 schon aus dem Arbeitssekretariat der VL ausgeschieden. Das wollte ich sowieso bloß für ein Jahr machen. Ich habe meine Aufgaben anderswo gesehen. Die Stelle ist dann noch, glaube ich, ein Jahr weiter besetzt worden und danach nicht mehr. Und allmählich wurde auch der Kontakt zwischen den einzelnen VL-Gruppen, die noch weiter existierten, das waren meistens die in den Bezirksstädten, also Halle, Leipzig, Berlin, Rostock, Dresden.
Und Potsdam, nicht zu vergessen.
Ja, Potsdam auch. Der Kontakt wurde allmählich lockerer. Es hat ja überhaupt nur ein einziges übergreifendes Projekt der VL gegeben. Das war die Volkskammerwahl. Ist so vielleicht nicht so schlimm, dass jede Gruppe ihr eigenes macht, aber es ist natürlich auch gut, wenn es zusammenhängende Projekte gibt, dass die Organisation sozusagen real einen Zusammenhang bildet. Dann muss man sagen, ein Internet gab es damals noch nicht, über das man hätte kommunizieren können.
Aber ein Mailbox-System.
Ja, dieses Mailbox-System, da habe ich mich auch nochmal bei Gerhard Grosche, unserem Landesgeschäftsführer, erkundigt. Das wurde wenig in Anspruch genommen. Das konnte als Diskussionsforum nicht dienen. Es lag unter anderem daran, du konntest dich von zu Hause aus, von deinem PC, hatten ja dann schon manche so, ich hatte auch meinen ersten 1994, du konntest dich nicht von zu Hause aus einloggen in dieses System, sondern musstest da entweder zu dem Geschäftsführer oder ins Büro, wenn es da auch eins gab, um da Nachrichten einzuspeisen oder abzurufen. Das hat also nicht so sehr viel gebracht. Und die VL hatte ja auch mehrere kleinere Publikationsorgane. In Halle, den Subotnik in genau. L.A., hier dann in Berlin VL und dann gab es noch in Erfurt die Klinke. die schmorten, denke ich, jeder auch in ihrem eigenen Saft, dass man Berliner nach Halle einen Text gegeben hat, der dort veröffentlicht wurde. Das habe ich mal gemacht. Das war zum Beispiel eine ganz große Ausnahme, ja. Mhm. Also jede Gruppe ging.
Ich habe sie alle noch zu Hause, die ganzen Subotniks.
Ach, super. Du, das ist eine echte Rarität. Wir hatten wirklich Mühe, selbst ich. Alle Nummern des Infoblattes vorher, ich habe das ja zuletzt dann redigiert, die letzten Nummern zusammenzukriegen. Das waren 32 Nummern und eine Sondernummer. Die VL Berlin hat dann praktisch 1997 ihre Arbeit endgültig eingestellt. 1996 erschien die letzte Nummer des Infoblattes. Es gab noch einen Ort, wo die VL in Berlin als VL wirklich Einfluss gehabt hat, und das war das Haus der Demokratie.
Ja, weil man da ein Büro hatte und dann.
Ja, gerade. Wir haben also 1999 erfolgte der Umzug von der Friedrich-Ecke-Behrenstraße in die Greifswalder-Straße. Die Gruppe selber arbeitete zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, haben das Büro aber noch eingerichtet. Dadurch hatten wir nämlich Sitz und Stimme in den Gremien des Hauses. Und hatten da einen beträchtlichen Einfluss. Aber die da als VL gearbeitet haben, die waren schon nicht mehr an irgendeine arbeitende Gruppierung angebunden. Ja. Hm. Wir sind trotzdem noch immer wieder im Kontakt geblieben, bis heute. Zum Beispiel mein Vorgänger als VL-Redakteur, Henning Schossig, den habe ich vor, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, ja stimmt, da hatten wir bei uns in der Nähe, in der Winzstraße, ein Flüchtlingsheim und da hatte ich mich gemeldet, da um da bei der Essenverteilung und so weiter zu helfen. Den traf ich da also am zweiten Weihnachtsfeiertag morgens da als Helfer. Da habe ich mich gefreut, weil ich ihn mehrere Jahre auch nicht gesehen hatte. War ein schöner Anlass, sich da wiederzusehen, ja.
Wen ich öfter treffe aus alten VL-Kreisen, das ist der Michael Mäde, der jetzt in der Junge Welt Ladengalerie, der macht auch die Veranstaltung, moderiert manchmal auch. Und das ist ein so ein Arm, der bis in die Gegenwart reift. Und ein anderer, du hattest gesagt, die Publikation Subotnik aus Halle, aus den Kreisen ist unter anderem auch unser Partnerradio in Halle, also einer der Vorreiter in der freien Radiowelt, Radio Korax, das auch hier 5 Stunden am Tag übertragen wird auf unseren Frequenzen. Die nehmen wir mit rein, das Morgenmagazin, das Mittagsmagazin. Und Radio Korax ist ein VL-Kind, würde ich einfach mal sagen.
Eindeutig. Also, das war Thomas Kupfer, war da sehr, sehr maßgeblich beteiligt. Der ist ja leider sehr früh gestorben.
Ach, ehrlich?
Ja, muss unten verborgenes Herzlein gehabt haben, der ist schon vor bestimmt mehr als 10 oder 15 Jahren, hat er in der Badewanne einen Herzschlag gekriegt und war sofort tot. Okay. Also es war unwahrscheinlich ein echter Verlust, weil es ein unwahrscheinlich sympathischer, kluger und so weiter Mensch war. Ja.
Wie ist denn die Arbeit weiter? Also bleibst du dran? Sammelst du Informationen? Hast du ein kleines Archiv angelegt über die VL?
Ich wollte noch sagen, es gibt im Internet eine Webseite, die heißt DDR1989-90. Und da findet man sehr viel auch über die VL. Und zwar Materialien aller Art, Aufrufe, Sachen, die am runden Tisch, am zentralen runden Tisch eingegeben wurden. Dann aber auch zum Beispiel Plakate, Flugzettel und so weiter und so fort. Das ist also, wer sich nochmal mit dem Thema VL beschäftigen will, das ist also eine echte Fundgrube.
Und ich denke, wir sollten das mal fortsetzen, vielleicht noch jemand mit dazuladen. Es gab ja hier auch in Potsdam jemand, ein Pastor, Björn Rugenstein, der das hier ins Leben gerufen hat. Ich wollte ihn auch mal einladen ins Radio und er sagte, das kann er seiner Gemeinde nicht vermitteln. aber der war damals wirklich rührig. Ja. Und ich glaube, wir müssen jetzt ganz schnell noch irgendwas einlegen. Und ich wollte jetzt einfach mal Winke, Winke und Tschüss sagen und mich ganz doll bedanken bei dir, dass du hergekommen bist.
Danke.
Und in dieser knappen Zeit, dass wir versucht haben, alles über die VL der Welt zu
erzählen. Ich sag mal noch einen Abschlusssatz. Und zwar, das ist also, eine Erfahrung aus der Arbeit der VL. Wenn man Linke unterschiedlicher Couleur zusammenführen will, dann am besten durch wirkliche, reale Projekte. Nicht durch Kongresse, durch Tagungen, durch Gekungle hier und da, sondern durch gemeinsames Arbeiten. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die wir gemacht haben.
Wie auch hier im Potsdamer Freiland, im Freien Radio Potsdam, wo man sich einfach sammelt, egal ob das Radio jemand hört oder nicht. Aber man trifft sich und man organisiert was.
Okay, danke Ingo.
Tschüss.